Na, beispielsweise, wenn sie sagt, ich hatte so eine Angst, Mama hat geschrien und ich musste weinen und sie hat dann einen Teller zerbrochen oder was auch immer. Ich habe dann in der ersten Phase signalisiere ich hier, oh Schreck, oh, da hätte ich aber auch Angst. Und das ist ja, es muss dir bestimmt sehr schrecklich dabei gewesen sein, da zuzusehen. Und du konntest ja wahrscheinlich auch nicht weglaufen. Ach, ja, ich könnte das wahrscheinlich auch nicht. Ich wäre dann wie erstarrt wahrscheinlich. Ich würde heute von einem aktuell 14-jährigen Mädchen Lisa sprechen, was aber 11 Jahre alt war, als ich es kennengelernt habe. Also, gern würde ich die 3 letzten Entwicklungsjahre des Mädchens vorstellen mit der Problematik, die dahinter stand. Vor 3 Jahren hatte ich Lisa kennengelernt in einer äußerst schwierigen Lebenssituation. Sie kam zu uns, weil ihre Mutter schizophren ist, zu Hause rumgeschrien hat, Kinder bedroht hat, Dinge kaputtgeschlagen hat. Es war äußerst beängstigend für Lisa mit 11 Jahren. Sie war einerseits sehr anhänglich ihrer Mutter gegenüber, das ist ja ihre zentrale Bezugsperson, andererseits hatte sie Angst vor ihr. Der Vater war zu dem Zeitpunkt bereits trocken, aber ehemals ein alkoholabhängiger Mann. In der Familie waren auch noch 3 weitere Geschwisterkinder. 2 davon waren dann in einer anderen Einrichtung stationär wohnhaft und der jüngere Bruder war dann nach wie vor bei den Eltern. Und Lisa kam zu uns und war in diesem Konflikt gefangen. Ich will ja eigentlich zu Mama, aber ich habe vor ihr Angst und eigentlich vermisse ich meinen Papa, aber irgendwie geht's mir hier doch gut.
Zu uns ganz kurz heißt in eine stationäre Einrichtung.
Genau. Genau. Genau genommen Behindertenhilfe. Mhm. Für Kinder und Jugendliche.
Warum kam sie zu uns? Du hast gesagt, die Mutter hatte eine Schizophrenie und war die Tochter auch irgendwie gesundheitlich eingeschränkt?
Die Tochter hat ja auch eine Diagnose. Sie ist kognitiv beeinträchtigt. Das heißt, ihr geistiger, intellektueller Entwicklungsstand ist unter ihrem biologischen Alter. Hat ein kleineres Gehirn, als sie in ihrem Alter haben sollte. Ja, im Grunde hat sie mehrere Faktoren, die eine Wahrscheinlichkeit einer psychischen Störung sehr erhöhen. Und diese Faktoren sind psychisch kranke Mutter, alkoholabhängiger Vater, also klar nach dem Lehrbuch, mehrere Geschwisterkinder, wohnen in einer Einrichtung außerhalb der Familie. Das sind ja alles Faktoren, die sich miteinander multiplizieren und die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Störung nicht nur linear erhöhen, sondern multiplikativ.
Wie ging es? Du hast gesagt, ihr habt euch im Alter von 11 Jahren kennengelernt. Sie war 11 Jahre alt und davor hat sie in der Familie gelebt und das ging irgendwie.
Sie wurde aus der Familie durch Jugendamt draufgenommen und war dann zunächst in einer anderen Einrichtung und dann kam sie zu uns erst. Da hatte ich sie auch kennengelernt. Also das Mädchen war von dem Nähe-Distanz-Konflikt geplagt. Sie wollte zurück nach Hause, wollte aber auch gleichzeitig irgendwie weg. Für die Einrichtung war das ja auch ein Problem, wie man diesen Konflikt lösen sollte. Und entschieden wurde in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, dass das Mädchen jedes Wochenende nach Hause fährt. Das ist das klassische Schema. Ziemlich bald hat sich aber herausgefunden, dass es nicht gut funktioniert, weil nach jedem Wochenende kam das Mädchen verweint und beängstigt zurück. Es hatte Albträume und hat sich innerhalb der Woche dann wieder zu sich gefunden, hat dann aber die Eltern wieder vermisst und wollte schon wieder nach Hause. Kam dann das Wochenende nach Hause und das Ganze begann dann am Montag von vorne.
Weißt du, was an dem Wochenende passiert ist? Was haben die Eltern, haben die mit ihr was unternommen oder war sie?
Es gab oft sehr viel Streit zu Hause zwischen den Eltern. Es gab viel Krach wegen der Mutter. Sie hat rumgeschrien, sie hat einfach Angst gemacht. Und der kleinere Bruder von Lisa hatte dann auch oft geweint. Und das hat dann Lisa noch zusätzlich zugesetzt, weil sie sich Sorgen um ihren kleineren Bruder gemacht hat. Aber sie sah sich selbst auch der Mutter ausgeliefert. Das war dann doppelte Belastung für sie.
Und die Eltern konnten wahrscheinlich nicht aufgrund ihrer Erkrankung oder so den Zusammenhang sehen, dass es Lisa wirklich schlecht geht, wenn sie bei ihnen ist.
Die Mutter konnte das nicht sehen. Der Vater konnte das möglicherweise erkennen. Er hing aber sehr stark an der Tochter und wollte die Tochter ja auch bei sich haben. Sie war ja unfreiwillig aus der Familie rausgenommen. Und das war dann natürlich ein massives Beschneiden von Kontakten zwischen den Eltern und Lisa.
War der Vater noch Alkoholiker?
Oder? Nein, er war schon trocken. Nach einer Entwöhnungskur war er trocken. In dieser Situation wurde sozusagen ich in diesen Fall reingeheult.
Gleich zu Anfang, oder?
Das war schon ein bisschen fortgeschritten, nicht gleich von Anfang an, sondern ich glaube, das hatte ein Jahr Vorlauf. Oder sogar mehr als ein Jahr, aber ich war nicht von Anfang an dabei.
Also die Problematik
eskalierte.
Das Mädchen möchte nach Hause. Teilweise möchten die Eltern das auch, aber wenn sie zu Hause ist, ist es so.
Das ist dann, danke, dass du das ansprichst. Der am meisten kritische Punkt war, dass die Eltern das nicht nur ein bisschen wollten, dass sie nach Hause kommen, sondern ganz. Sie war ja unfreiwillig rausgenommen. Und der Vorreiter war die Mutter, die das Mädchen immer wieder gegen das Haus hier eingestimmt hat. Sie hat dann das Personal des Hauses zu Hause im Beisein des Mädchens ziemlich angegriffen. Der Vater war dann auch immer dagegen, das Mädchen zurück zu uns zu bringen. Und das hat den Konflikt, in dem sich das Mädchen befand, noch deutlich verschärft. Weil sie sah, das Personal ist einerseits gut, andererseits mögen die Eltern das nicht. Und ja, und sie befand sich in dem Loyalitätskonflikt dann.
Und dann kamst du.
Und dann war die große Stunde der Lösung. Es gab genug Fehltritte. Ja. Fehltritte von mir auch. Und die ersten Lösungsversuche, die wir eingeschlagen haben, hatten nicht funktioniert.
Wollte nur fragen, gab es im Umfeld irgendwie noch andere Personen, die auf Lisa Einfluss genommen haben? Also war sie in einer Art von Schule oder wie war ihr Tagesablauf? Oder gab es in der Familie noch jemanden, mal abgesehen von den Eltern, der noch einen anderen Einfluss hatte?
Sie hatte die Schule. Die Schule meldete auch Schwierigkeiten im sozialen Umgang, dass Lisa im Unterricht sehr angespannt sei, dass sie sehr weinerlich sei, dass sie auch nach den Wochenenden ganz besonders verkrampft aussieht. Als ich zu diesem Fall kam, gab es auch noch ein weiteres Symptom. Lisa hat angefangen, an sich selbst zu kratzen. Es gab dann blutige Stellen überall am Körper. Es ist ja das erste Anzeichen, dass das Kind wirklich in einer permanenten Anspannung lebt und dieses seelische Schmerz versucht, das damit zu lindern, den Schwerpunkt auf die körperlichen Reize zu übertragen. Und das kann dann in der Pubertät zum Ritzen führen, dann später im Alter zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Dann ist man wirklich auf selbstverletzendes Verhalten getrimmt, weil als ein sehr potentes, valides Mittel, das gegen seelische Schmerzen helfen kann. Das zu verlernen, dauert dann sehr lange, in aller Regel.
Was denn? Ich habe mich geräuspert und kriege hier einen bösen Blick von der Seite.
Oh. Zum ersten Mal.
Ja, aber dann trat die Gruppe an mich heran und meinte, ich war dann auch neu im Hause und sie fragten mich, ja, so, Herr Kegel, Sie als Psychologe, was würden Sie denn uns empfehlen? Und als ich diese miesliche Lage mitbekommen habe, hatte ich meine Skepsis auch geäußert, dass die Kontakte zu der Mutter, dem Mädchen, dann offensichtlich nichts Gutes tun und dass man das vielleicht auch erst einmal etwas einschränken sollte, dass das Mädchen vielleicht nicht jedes Wochenende, sondern alle zwei Wochenenden nach Hause fährt oder vielleicht auch, dass wir die Kontakte überhaupt für ein, zwei Monate pausieren, damit er sich erholen kann. Und dann können wir so ganz langsam wieder damit anfangen, aber auch unter Beobachtung, unter Begleitung. Und wir hatten dann die Helferkonferenz, bei der die Mutter und der Vater dabei waren. Ich hatte dann die Entscheidung verkündet, dass wir die Kontakte pausieren wollen. Die Eltern waren sehr verärgert. Ich war dann die böse Person, die das dann herbeigeführt hat. Es war mir sehr unrecht in dem Augenblick, weil die verlorene Beziehung zu den Eltern gleichzeitig ja auch das Verlieren ein Stückchen vom Kind bedeuten würde, weil das Kind hängt ja an den Eltern, das kommuniziert, und der Kontakt ist nur vorübergehend gesperrt. Das wird dann auch früher oder später entsperrt sein, und das Mädchen wird von den Eltern auch beeinflusst. Und wenn ich die böse Person bin, dann verliere ich auch den Kontakt zum Mädchen, wenn ich den Kontakt zu den Eltern verloren habe.
Hättest du nicht vorschlagen können, dass man sich hier trifft, also gar nicht ein ganzes Wochenende zu Hause, sondern...
Das war auch einer der Vorschläge im Vorfeld. Allerdings war das für die Familie unmöglich, weil sie in Lichtenberg wohnen. Die Einrichtung ist in Spandau. Die Fahrzeit beträgt über eine Stunde.
Eine Stunde und 10 Minuten.
Eine Stunde und 10 Minuten, genau. Und für den Vater war das nicht möglich. Er sagte, er könnte höchstens 2-3 Mal im Jahr rausfahren, aber nicht jedes Wochenende.
Oh. Das sollte uns zu denken geben.
Die wir jeden Tag
rausfahren. Ja. Um den Kontakt zu den Eltern nicht endgültig zu verlieren, bin ich dann eine Woche später nach der Verkündung der Kontaktsperre zu ihnen rausgefahren und hatte mit ihnen dann noch einmal persönlich gesprochen, dass wir das im Sinne des Mädchens gemacht haben, dass es vorübergehend sei und dass wir eigentlich genau das Gegenteil ja erreichen wollen. Wir wollen den guten Kontakt zu den Eltern fördern, und das wäre uns wichtig, dass sich das gut entwickelt. Nur läuft es gerade nicht sehr gut, und dafür wäre es sinnvoll, wenn sich das Mädchen erstmal erholen würde und wir dann gemeinsam den Kontakt aufbauen.
Und wie war das für Lisa?
Für Lisa war diese Zeit, glaube ich, gut. Sie hat sich in der Tat erholt. Sie hat diese Entscheidung ziemlich gelassen mitgenommen als gesetzt. Sie hat dann am Ende von dieser 2-monatigen Sperre schon ein bisschen die Familie vermisst und hatte ein bisschen Sehnsucht entwickelt danach. Die Eltern waren für dieses persönliche Gespräch im Nachhinein sehr dankbar. Sie hatten sich geöffnet und hatten gesagt, ja, das können wir verstehen, das akzeptieren wir. Sie haben ja auch gesehen, dass ich sehr authentisch den Kontakt zu den Eltern auch wirklich fördern wollte. Mhm. Und sie hatten den Standpunkt nachvollziehen können, dass das jetzt gerade doch nicht gut läuft.
Heißt Kontaktsperre, dass man gar keinen Kontakt haben darf? Also weder Telefon oder WhatsApp oder wie auch immer?
Telefon war möglich.
Das ging, ja.
WhatsApp hatte das Mädchen nicht. Ja. Telefonkontakte fanden statt, und das war zu einem weiteren Problem eskaliert. Das Mädchen klagte ziemlich oft dem Vater am Telefon, dass es ihm nicht gut gehen, dass es ihr nicht gut gehen würde. Die Mutter, sobald sie am Hörer war, hat dann auch weiterhin das Personal angegriffen und konnte damit auch nicht aufhören. Und das Mädchen stand dann erstarrt mit dem Hörer in der Hand und hörte sich fast stundenlang die Geschreie der Mutter an einem Ende der Leitung, so dass dann das Personal früher oder später gewaltsam den Hörer einfach auflegen musste, weil es ja sonst so kein Ende hätte. Und das Mädchen ging dann auch zurück aufs Zimmer, Lisa, und musste erst einmal sich wiederfinden. Manchmal weinte es dann auch. Also es war dann doch nicht gut mit den telefonischen Kontakten. Es ging so 2 Monate lang, und dann hatten wir beschlossen, dass wir die Kontakte langsam wieder aufbauen würden, nur einen Tag die Woche, einen Tag alle 2 Wochen.
Ohne Übernachtung dann, sondern wirklich bloß tagsüber.
Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich es nicht mehr. Es könnte sein, dass es ohne Übernachtung war anfangs. In dieser Zeit hatten sich die Eltern auch getrennt. Sie blieben im gleichen Haus, aber wohnten ab nun in verschiedenen Wohnungen, weil es in der Beziehung doch ziemlich gekracht hat. Für Lisa war das schwer, sich zu entscheiden, zu wem sie dann gehen würde, zum Vater oder zur Mutter. Sie hat sich dann auch oft für die Mutter entschieden. Gleichzeitig wurden die wöchentlichen Gespräche installiert. Sie ging jeden Dienstag zu mir, und wir hatten die Wochenendbesuche dann immer evaluiert und nachbesprochen, wie es ihr dabei ging und was man ja alles machen könnte, damit es ihr nächstes Mal besser geht, falls es nicht so gut lief.
Das ist ja auch interessant. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie zum Vater gegangen wäre. So wie du beschrieben hast, hat er sich auch ein bisschen mehr gekümmert als die Mutter. Ne? Ich überlege, eine schizophrene Frau, die mich da ständig vollschreit und mir die Schuld für alles Übel dieser Welt vielleicht in die Schuhe schiebt.
Weil der Krankheitsverlauf bei der Mutter fluktuierte. Es gab sehr schreienhafte Phasen, bei denen die Mutter wirklich sehr viel Angst allen in der Familie eingejagt hat. Es gab aber auch sehr ruhige Phasen, bei denen sie sich Zeit für die Kinder genommen hat, gemeinsam mit den Kindern spazieren gegangen ist, zusammen zum Weihnachten gebacken hat. Also es gab schöne Zeiten, aber es gab auch schreckliche Zeiten. Und das war das, was den Konflikt ja überhaupt getriggert hat. Ja, der Vater war eher eine stabile Persönlichkeit. Er ist immer relativ gelassen, ruhig, nimmt sich aber auch selten Zeit für die Kinder. Das ist dann sozusagen eher eine neutrale Person im Spiel. Und die Mutter ist die polarisierende.
Hast du Lisa während der Kontaktsperre auch begleitet? Habt ihr euch regelmäßig getroffen?
Ja, das war, der Kontakt war ja auch sehr intensiv. Wir hatten uns mindestens einmal die Woche gesehen, wenn nicht zwei. Und sie ging sehr gern zu den Stunden, bei denen sie sich aussprechen konnte, bei denen sie auch jemanden hatte, der ihr zuhört und ihr die emotionale Stabilität ein bisschen vermittelt. Das ist ja auch eine der Therapiemethoden für das Kind, dem Kind selbst zu zeigen, dass man emotional mit den schwierigen Situationen fertig werden kann.
Wie hast du das genau gemacht?
Indem mir Lisa die schwierigen Situationen zu Hause geschildert hat. Ich habe dann ihre emotionale Aufregung dabei erlebt und auch mitgespürt. Ich habe ja das dann auch zurückgespiegelt, dass es bei mir ankommt, dass sie dann auch weiß, wir sind in einem Boot zusammen. Und dann habe ich ihr den Eindruck vermittelt, es geht ja auch, dass man mit diesen Situationen fertig werden kann. Dass ich zwar sehr betroffen bin, andererseits betrifft das mich nie so, dass ich darunter leiden muss. Und ich habe ja dann diesen Ausgang aus der scheinbar auswegslosen emotionalen Aufregung doch gezeigt. Und für mich war dann ein Indiz für eine erfolgreiche Stunde immer Verbesserung der emotionalen Situation bei Lisa. Wenn sie zu mir kam, habe ich sie immer, das mache ich ja eigentlich grundsätzlich bei fast allen Kindern, ich frage zu Beginn der Stunde, wie es demjenigen geht und am Ende der Stunde. Und wenn es geht, bitte ich darum, dass die Personen das auch quantifizieren auf einer Skala von 0 bis 10 oder von 0 bis 3, je nachdem, wie gut man mit den Zahlen umgehen kann. Bei Lisa war das immer von 0 bis 3. Wir hatten mit dem Daumenzeichen immer gezeigt, wie es ihr geht. Und für mich war das wichtig, dass am Ende der Stunde, nachdem die Situation besprochen worden ist, dass es Lisa ein bisschen besser damit geht. Und das war fast immer der Fall. Es ging ihr am Ende der Stunde, obwohl wir die ganze Stunde fast über die schlimme Situation zu Hause gesprochen haben, doch etwas besser.
Und es ging ihr besser, weil du ihr gespiegelt hast, welchen Einfluss es hat oder welchen Ausweg sie vielleicht nehmen könnte in dieser Situation.
Ja, also es gab mehrere Wirkmechanismen. Aufmerksamkeit und Verstandensein erfüllen bereits ein Bedürfnis und tragen der emotionalen Beruhigung bei. Zweitens, ich habe ihr dann gezeigt, es geht, dass man diese Situation standhält, dass man diese Belastung aushält und dass es einen nicht wegwälzt.
Wie hast du das genau gemacht? Du machst das wahrscheinlich so oft, aber kannst du vielleicht ein Beispiel machen? Sie erzählt und wie du dann darauf reagierst?
Na, beispielsweise, wenn sie sagt, ach, ich hatte so eine Angst, Mama hat geschrien und ich musste weinen und sie hat dann einen Teller zerbrochen oder was auch immer. Ich habe dann in der ersten Phase signalisiere ich ihr, oh Schreck, und da hätte ich aber auch Angst. Und das ist ja, es muss dir bestimmt sehr schrecklich dabei gewesen sein, da zuzusehen. Und du konntest ja wahrscheinlich auch nicht weglaufen. Ach ja, ich könnte das wahrscheinlich auch nicht. Ich wäre dann wie erstarrt wahrscheinlich. Und damit fühlt sich das Kind angenommen und verstanden und akzeptiert. In der zweiten Phase zeige ich ihr, dass es geht, das auch auszuhalten. Ich zeige ihr, und irgendwie hast du geschafft, dann doch aus der Situation herauszukommen. Und wir sitzen da und uns geht es gut. Und im Prinzip geht es ja auch morgen weiter so gut. Und letztlich fokussierte ich dann immer auf die positiven Aspekte, nachdem diese schlimme Situation passiert ist. Und wir hatten natürlich auch die Lösungsvorschläge innerhalb der Situation besprochen, was sie alles machen könnte, damit nächstes Mal sie sich besser von der schreienden Mutter abgrenzen kann.
Was hast du da vorgeschlagen?
Wir hatten besprochen, dass sie eigentlich, das war ja auch eine lange Phase, überhaupt herauszufinden, warum sie nicht weggehen kann, aus Angst vor der Mutter, weil die Mutter dann vielleicht sie ablehnen würde. Und sie möchte doch bei Mama bleiben, selbst wenn sie schreit. Und sie möchte nicht von Mama abgelehnt werden.
Weggehen würde in dem Fall heißen, dass sie zum Vater in die Wohnung.
Genau, genau. Und dann hatten wir sehr verschiedene Strategien ausprobiert. Zum Beispiel, dass der Vater sie zur Mutter begleitet und bei der Übergabe sich entscheidet, ob jetzt der Zeitpunkt gut ist oder die Mutter doch in einer sehr hohen Schreiphase ist. Das hat nie sehr gut funktioniert, weil sobald die Mutter den Vater gesehen hat, gab es diese Schreiphase.
War sie in einer sehr hohen Schreiphase.
Ja.
Gerade frisch in der Trennung kann man vielleicht irgendwie nachvollziehen.
Ja, aber dann konnten durch die Bekräftigung von mir, dass es legitim wäre, der Mutter auch mal Parole zu bieten, zu sagen, so, ich gehe jetzt zum Vater. Das Mädchen braucht ja Orientierung in der Außenwelt. Und wenn ein Erwachsener, der auch eine Respektperson für sie ist, ihr sagt, das ist okay, dann hat sie ein bisschen mehr Mut, in der Situation auch so zu agieren. Und dann hat sie das auch mal geschafft, der Mutter zu sagen, so, jetzt will ich zum Papa hin, und sie ist dann weggegangen. Und das ging ihr dabei gut. Und wir hatten diese Situation ganz besonders nachbesprochen, dass es sehr gut funktioniert hat. Dass es, wie es Lisa davor ging, was sie gemacht hat, und wie ging es ihr danach. Dass sie den Zusammenhang zwischen eigener Handlung und Verbesserung der Emotionen für sich selbst erkennt. Diese Strategie hat sie dann immer wieder verwendet, bis sie dann irgendwann realisiert hat, eigentlich muss ich ja gar nicht zu Mama rüber. Ich kann ja bei Papa bleiben, ist ja viel entspannter. Wenn dann es Geschrei bei Mama gab, dann setzten die Kontakte zu Mama für einige Wochen, und dann versuchte Lisa erneut zu ihr hinzukommen, und es klappte so, dass sie dann bei Mama nur dann war, wenn es Mama gut ging. Und wenn nicht, dann war sie freiwillig weg.
Das heißt, die Trennung der Eltern war in dem Sinne ganz gut für Lisa,
weil sehr gut.
Zwei Möglichkeiten hatte, ja. Immer mal wieder auszuweichen.
Ja, sehr gut. Das war wirklich eine günstige Entwicklung für Lisa.
Für Lisa.
Ja.
Und mit der Mutter, hast du gesagt, hast du parallel auch Gespräche geführt? War das ähnlich?
Nein, mit der Mutter hatte ich kein Gespräch. Wir hatten dann nur eine Helferkonferenz, bei der die Eltern wieder dabei waren, und die Mutter hat dann angefangen, gleich von Beginn an zu schreien. Sie hat dann die Kaffeekanne in die Hand genommen, gegen einen Mitarbeiter ausgeholt. Sie hat dann das Mädchen, das dabei war, auch angeschrien, die Fallmanager. Alle waren verblasst und beklemmt in der Situation. Lisa hat angefangen zu weinen und ging an mich, hat mich umklammert und wollte in Schutz genommen werden. Und niemand wusste, mit dieser Frau dann in der Helferkonferenz umzugehen. Ich musste dann sie rausführen, und ich hatte sie fast eine Stunde lang draußen beschäftigt, diese Frau, damit die Helferkonferenz dann weitergehen kann, weil es war sonst nicht möglich.
Und nachdem ihr die Kontakte wieder aufgenommen hattet, nach den 2 Monaten, hast du gemeint, du hast mit der Mutter die Besuche dann auch nachbereitet?
Die Besuche mit der Mutter wurden danach bereitet, nach der Kontaktsperre. Der Schwerpunkt des Ganzen war aber woanders verlagert. Also die Begleitung von Lisa war ein wesentlicher Punkt. Aber der war nicht ausreichend, um die Situation komplett zu lösen. Denn Lisa befand sich nach wie vor immer noch in diesem Nähe-Distanz-Konflikt. Und sie hat den Papa jede Woche mittwochs angerufen und ihm sich bei ihm beklagt, wie schlimm es ihr hier geht, dass sie nach Hause will. Und der Vater Bei dem Vater läuteten alle Alarmglocken und er wollte das Mädchen dann schleunigst aus der Einrichtung rausholen. Er hat dann sofort Alarmbriefe an das Jugendamt geschrieben, dass das Mädchen hier gewaltsam behandelt wird. Sie wird hier zusammengeschrien, sie wird hier auch mal geschlagen und ihr wird das Geld geklaut. All das, was das Mädchen dann ihm geschildert hat, das waren ja alles herausgefundene Gründe von Lisa. Sie wollte damit aber einfach nur die Aufmerksamkeit des Vaters erreichen und seine Emotionalität, was ihr ja so wichtig war. Von der Mutter gab es dann nicht mehr oder nur sehr reduziert, weil sie ja zu der Mutter viel seltener gegangen ist. Und der Vater konnte diese Zuwendung der Mutter nicht kompensieren, weil er ja von Natur aus eher so neutral und zurückhaltend ist. Aber sie hat für sich ein Mittel gefunden, diese Emotionalität bei ihm auszulösen, indem sie durch Lügen bei ihm Unruhe provoziert hat. Das stiftete zunehmend Konflikte zwischen der Einrichtung und dem Vater, weil das Personal war zu Recht irritiert, warum, was für Geschichten tauchen denn plötzlich von Seiten des Jugendamtes auf, die eigentlich gar nicht stimmen. Und wir mussten uns immer wieder rechtfertigen vor dem Jugendamt, vor dem Vater. Und ich in dieser Phase wurde entschieden, dass ich auch mit dem Vater wöchentlich telefoniere, um seine Frustrationen oder Sorgen abzufangen. Mhm. Weil wenn er nur eine Informationsquelle, nämlich Lisa, hat, die ihm immer wieder Schlimmes erzählt, dann ist es natürlich auch selbstverständlich, dass er auch unruhig wird. Und ich habe immer die Kehrseite der Medaille dann geschildert, dass es eigentlich gut war, dass Lisa in der Woche viele Aktivitäten hat, die sie gern mitmacht, dass in der Schule jetzt gerade gut laufen würde und sie das alles erzählen muss, nur damit sie die Aufmerksamkeit des Vaters gewinnt. Der Vater konnte das verstehen, aber das hat seine Emotionalität nicht so ganz entspannt. Der nächste Schritt war dann, eine gemeinsame Helferkonferenz zu organisieren, bei der sowohl Lisa als auch Vater dabei waren, als auch das Personal, damit die Lügen auch als Lügen entlarvt werden, damit der Vater dahinter schauen kann und sich entspannen kann. Das erforderte eine lange Vorbereitungsarbeit bei Lisa, um sie nicht in der Helferkonferenz zu ertappen, sondern damit sie das von sich aus freiwillig erzählt.
Und das war ja ihre einzige Strategie, um Nähe zum Vater zu erzeugen.
Ja, emotionale Nähe.
Musstest du dann ihr eine andere Strategie geben oder wie hast du das mit ihr bearbeitet?
Ja, wir hatten mit ihr besprochen, dass diese Strategie schon positive Aspekte in sich birgt, dass es sehr funktional ist, wenn es um die Emotionalität des Vaters geht. Natürlich in einer kindesgerechten Sprache.
So wie jetzt.
Eben, ja. Wir hatten die dysfunktionalen Kognitionen bearbeitet. Ja. Dennoch dauert es wirklich lange, bis Lisa verstehen konnte, dass es auch sehr viele negative Aspekte in sich bringt, nämlich Konflikte. Wenn das Personal diese Lügen erfährt, dann ist es frustriert und frustriert auch Lisa gegenüber für die Lügen, die das Personal belästigt haben. Und das ruiniert die Beziehungen langfristig. Und die Beziehungen, von denen ja eigentlich Lisa auch lebt hier. Sie ist ja ständig in Kontakt mit dem Personal. Und sie gewinnt einerseits die Beziehung beim Vater, sie verliert aber die Beziehung zum Personal, verspielt. Und wir hatten uns überlegt, wie man das machen könnte, dass man beides gewinnt, nicht nur eins von beiden. Und die einzige Möglichkeit war, dann diese Lügen offen zu legen und das dann auszusprechen und keine Angst haben, dass man dafür dann verurteilt wird. Ich hatte dann auch mit dem Personal darüber gesprochen, auch mit dem Vater. Alle waren vorbereitet auf diese Sitzung, die wirklich ein Wendepunkt in der gesamten Entwicklung war. Und Lisa hat sich dann auch ausgesprochen. Sie hat gesagt, ja, ich habe dann den Vater belogen. Das war eine große Entspannung für das Personal. Das war auch Entspannung für die Fallmanagerin. Der Vater war dann in der Sitzung wie ausgetauscht. Er konnte dann erstmal verstehen, dass eigentlich hinter diesen Klagen nichts gestanden hat. Für mich war klar, dass das nicht mit einem Mal getan sein wird, dass die Gewohnheit, die sich bis dahin schon ausgebildet hat, immer wieder weitergreifen wird. Und Lisa dann immer wieder beim Vater ankommen, versuchen wird, also auf diese Art und Weise anzukommen, gerade wenn sie die Emotionalität des Vaters so bedürftig hat. Und das kann ja auch ein Konflikt sein auf der Gruppe, auch zwischen dem Personal und Lisa, bei dem sie plötzlich dieses Bedürfnis nach emotionaler Zuwendung ganz scharf verspürt, taucht sofort in der Erinnerung diese sehr effektive Strategie, die sie ja schon mehrere Monate erfolgreich eingesetzt hat. Und ich hatte dann mit dem Vater ziemlich lange telefoniert darüber, dass gerade in dieser Phase nach der Besprechung mit allen Beteiligten sehr, sehr effektiv wäre, wenn der Vater bei den Klagen von Lisa keine emotionale Regung zeigt, dass er ihr dann zurückspielt, dass er sie nicht für dieses Verhalten weiterhin verstärkt. Dass es dazu führen könnte, dass Lisa dann umso mehr klagt, weil wenn man ein Verhalten löschen will, muss man die Verstärkung abstellen für dieses Verhalten. Und wenn die Verstärkung ausbleibt, dann gibt es eine Phase, bei der das Verhalten erst einmal zunimmt. Man versucht umso mehr probieren. Man bekommt nicht die Belohnung, die gewohnte Belohnung. Man versucht dann umso mehr die Belohnung zu erreichen und irgendwann gibt man dann auf, wenn es nicht klappt. Es war für mich wichtig, dass der Vater diese Phase aushält. Diese Phase, bei der Lisa dann vermehrt klagen wird. Und der Vater hat es ausgehalten. Das war wirklich gut. Und dann hatten alle gesehen, dass dieses Lüge- und Klageverhalten zurückging. Für mich war das sehr spannend, ob wir diesen Zeitpunkt erreichen, wo die ersten Verbesserungszeichen gesehen werden von allen. Und als die Zeichen da waren, konnte ich mich zurücklehnen, weil ich wusste, es wird dann schon von alleine weiterhin sich entspannen. Der Vater wusste, okay, das ist alles in Ordnung. Das Personal war dann erleichtert, weil es keine Lügen mehr gab. Und Lisa hat gemerkt, eigentlich mag der Vater mich ja auch so und ich habe ja viel weniger Streit mit dem Personal. Letztlich löste diese Situation viele positive Nebeneffekte aus. Lisa war dann plötzlich viel ordentlicher in ihrem Zimmer. Sie hat dann auch gern den Tischdienst übernommen. Sie war fürsorglicher bei den anderen Bewohnern. Sie war grundsätzlich sehr viel entspannter geworden. Die Schule meldete Fortschritte zurück. Und das ist ja eigentlich die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Nach 3 Jahren des Probierens, Ausdüftelns, Vorbereitens.
Und diese anderen positiven Verbesserungen, da kamen alle aus dieser emotionalen, neu gewonnenen emotionalen Stabilität in der Beziehung mit dem Vater.
Und mit dem Personal. Wenn das Personal frustriert war, dann hatte es weniger Kapazität, um die notwendige Zuwendung zu erbringen. Mhm. Wenn eine Kollegin aus dem Dienst plötzlich erfährt, dass das Jugendamt nachfragt, warum haben sie dem Mädchen das Geld geklaut, dann ist das Personal perplex in diesem Augenblick und hat wenig Möglichkeiten, dem Mädchen wohlwollend Aufmerksamkeit zu geben. Eher ist es dann frustriert und sagt, warum hast du denn das erzählt? Und eigentlich war das ja alles nicht. Ja. Das ist aber nicht, dass das Mädchen braucht. Und das spannt die Beziehung gegenseitig. Ja. Und das Mädchen wendet sich dann ab und sagt, ach, ihr könnt mich mal alle.
Ruft den Vater an.
Genau. Und das Personal ist dann umso mehr frustriert. Und das ist ein Teufelskreis, was sich ja weiterhin, immer weiterhin fortlaufend verstärkt hat. Und also, wir hatten es geschafft, diesen Teufelskreislauf umzudrehen.
Du hast geguckt, was ist eigentlich der Kernkonflikt und hast den bearbeitet und danach haben sich auch viele andere Konflikte oder andere positive Entwicklungen ergeben.
Ja, für mich war aus dieser Situation sehr lehrreich, dass selbst kleine Missverständnisse zwischen den einzelnen Beteiligten eines großen Prozesses zu einem Feldbrand werden können, wenn das nicht im Kern gelöscht wird. Mhm. Und sobald man dann aber es schafft, diese Kernmissverständnisse auszuräumen, löst sich dann alles andere an der Peripherie eher automatisch.
Und mit der Mutter hast du es so gemacht, dass du Lisa Strategien gegeben hast, auch aus der Situation rauszugehen. Und dadurch war dann auch dieses Ausgeliefertsein oder Aushalten müssen von den psychischen Anfällen von der Mutter nicht mehr so.
Ich habe ihr, sie war dann unklar, wie sie die Mutter wahrnehmen sollte. Ja. Einerseits war die Mutter in ihrer Vorstellung eine gute, fürsorgliche Frau. Andererseits war das ein schreiendes, unkontrollierbares Tier, wenn es wirklich gewaltsam zuging. Mhm. Und ich habe ihr dann vermittelt, dass die Mutter immer die Mutter bleibt, nur ist, hat sie eine Krankheit und dafür kann sie nichts. Und diese Krankheit ist sehr schwer behandelbar. Also wird es Phasen geben, bei der sie schreien wird, aber sie bleibt dann auch Mutter, nur eine kranke Mutter. Und es gibt Phasen, es wird Phasen geben, bei der sie eine gute Mutter werden kann. Aber dass die Grundhaltung, es ist meine Mutter und die Beziehung aufrechterhalten bleibt, ohne dass, dass Lisa gekränkt ist. Dass sie den Hintergrund dieser Geschrei versteht und nicht auf sich projiziert. Ich bin nicht der Auslöser für diese Geschrei, sondern die Krankheit.
Und sagt, kommt Lisa noch zu dir?
Ja, immer noch.
Immer noch jede Woche?
Oder? Ja, mhm. Ja. Also die Beziehung hat sich in dieser intensiven Arbeit so sehr gestärkt, dass Lisa es sehr gern möchte, dass ich auch weiterhin ihr die Stunden gebe. Sie ist mir auch ans Herz gewachsen. Deswegen bleiben wir im Kontakt nach wie vor. Es ist vielleicht auch gut, weil wenn mal in der Schule nicht alles glatt läuft oder es mal Konflikte mit den Jungs gibt, sie ist jetzt gerade 14 in einer Pubertätsphase, dass wir das auch relativ schnell auffangen und bearbeiten können, ohne dass sich das Problematische verschleppt.
Wie lange hast du ungefähr mit ihr jetzt schon zusammengearbeitet? 2 Jahre?
Wir sind 3 Jahre im Kontakt. Aber ich würde sagen, zentral für die Lösung der Situation war ungefähr 1 Jahr notwendig. Das erste Jahr war eher, oder das erste halbe Jahr eher Gewöhnungsphase. Ich musste mich in diese Situation reinfinden, verstehen, was dann überhaupt das Problematische, die Familie kennenlernen. Das Mädchen musste Vertrauen fassen. Ich würde sagen, seit 1 Jahr läuft das eigentlich gut. Also das war, die zentrale Bearbeitungsphase war ungefähr 1 Jahr lang.
Okay. Du hast ja eingangs gesagt, Jevgeni, dass Lisa ganz große Wahrscheinlichkeit hat, selber eine psychische Erkrankung zu bekommen. Vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss noch mal was dazu sagen. Ist die Tendenz immer noch da oder konnte die jetzt so ein bisschen entschärft werden?
Man hat ja die Verwandten ersten Grades, gerade die Eltern, bestimmen ja ein bisschen auch über unsere Genetik mit, über unsere genetische Zusammensetzung. Diese genetische Veranlagung für psychische Störungen bei selbst psychisch gestörten Eltern ist bei den Kindern ja umso größer. Das heißt aber nicht automatisch, dass die Krankheiten tatsächlich zu Krankheiten werden müssen. Mhm. Es kann sein, dass obwohl ein Kind in sich ein Gen für die Veranlagung für die psychische Störungen trägt, es aber niemals krank wird.
Weil es wahrscheinlich einen guten Kontext hat oder so, also ein Umfeld einfach hat, wo es das gut aufgehoben ist, wo die Symptome vielleicht nicht so ausbrechen oder so.
Ja, exakt. Also die Stressbelastung trägt dem bei, dass die Gene, die für psychische Erkrankungen wirksam werden, verantwortlich sind, wirksam werden. Mhm. Also das nennt sich Genexpression, dass die Veranlagungen nur unter bestimmten Bedingungen wirksam werden. Und in diesem Fall wäre die permanente Stressbelastung ein Faktor, dass die Wahrscheinlichkeit der Wirksamwerdens von den Genen der Mutter beitragen würde. Ein bisschen umständlich ausgedrückt, es tut mir leid, aber...
Nee. Aber verständlich, danke.
Super.
Vielen Dank, Jevgeni. Richtig,
ja,
cool.
Danke.